Ich will heute über Intimität reden. Nicht sexuell, sondern Intimität der Seele. Okay? Wir leben in einer ziemlich vollen Welt. Nicht nur hier drin. Und allein wenn du jetzt nachher nach dem Gottesdienst vielleicht vor in die Eisdiele gehst, du laufst so viele fremde Menschen über den Weg. Und wir müssen es in diesem Leben einfach irgendwie hinkriegen, dass wir uns auf der einen Seite abgrenzen. Wenn du dich nicht abgrenzen kannst, wirst du kaputt gehen. Und auf der anderen Seite aber auch öffnen. Wenn du dich nicht öffnen kannst, wirst du auch kaputt gehen. Und diese Spannung zwischen Öffnen und Abgrenzen ist schwer. Das hier bin ich oder du. Und jetzt zum Beispiel, wir hören, Sascha ist verunglückt, Thorsten ist tot. Sagt euch Thorsten was? Thorsten ist für euch irgendwo hier draußen. Das sagt euch nichts. Ich kenne Thorsten genauer. Ich fahre jeden Tag an seinem Haus vorbei. Ich habe eigentlich jeden Tag für ihn gebetet. Jetzt ist er tot. Die meisten Menschen berühren mich nicht. Sie sind irgendwo da draußen. Aber nach innen, zu meinem Kern. Kommen wenige Menschen. Außen sind viele, innen sind wenige. Außen sind keine Beziehungen, innen sind Beziehungen. Und wie wir so etwas erleben, das hängt davon ab, wo ist dieser Mensch für uns? Für euch ist Thorsten wahrscheinlich hier draußen, berührt euch nicht so. Für mich war er weiter drin, näher an mir, berührt mich mehr. Aber das ist ja diese Spannung. Die meisten Menschen müssen wir einfach mit Höflichkeit und vielleicht Freundlichkeit fernhalten. Alles, was um uns rumwimmelt, beim Arzt, im Bus, im Aldi, sie sind fern. Andere Menschen sind uns etwas näher. Hier gibt es dann irgendwelche verschiedene Ebenen. Ja, meine Arbeitskollegen, mit denen bin ich seit Jahren im gleichen Büro, die sind irgendwo hier. Wir kennen uns schon so gut, ich weiß von der Meister der Vorname auch vom Partner, ich weiß, wo sie im Urlaub waren, oh ja. Ich weiß, was es mittags in der Kantine gab. Man redet einfach. Ja, und wenn sie zur Tür reinkommen, sehe ich auch schon. Ja, heute geht es ihm gut, heute geht es ihm nicht so gut. Aber näher kommen sie mir nicht. Wir sind Arbeitskollegen, wir sind keine Freunde. Einer ist ein bisschen weiter. Einer. Ja, und so haben wir Schichten. Und hier unten, so ziemlich nah am Kern, sind bei mir nur noch ein paar wenige Leute. Handvoll. Ja, hier, so ziemlich nah, ist zum Beispiel der Achim. Achim ist seit über 35 Jahren mein Freund. Hier ist der Thilo, würde ich sagen. Thilo kenne ich noch nicht so lange, aber Thilo hat viel Zeit investiert, mich kennenzulernen. Er hat sie investiert. Nähe, Freundschaft, Intimität hat auch was mit Zeit zu tun, unbedingt. Ja, hier sind die Menschen, wenn sie mich fragen, wie mir es geht, sage ich nicht, danke gut. Das sage ich hier draußen. Hier sage ich, wie mir es wirklich geht. Die wissen, wie mir es geht. Das sind aber auch die wollen nicht nur wissen, wie mir es gesundheitlich geht, sondern auch, wie es meiner Seele geht. Die dürfen das auch fragen. Und hier im innersten Kreis. Hier ist nur noch ein Mensch. Meine Frau. Hier ist nur Platz für einen Mensch. Und wisst ihr was, meine Frau fragt mich gar nicht, wie mir es geht. Muss ja auch nicht. Das spürt sie. Aber wisst ihr hier? Alles. Meine Angst, meine Hoffnung, meine Freude, meine Enttäuschung. Das muss raus, ich muss es teilen. Aber das darf ich nie hier teilen. Intimität heißt öffnen nach innen, abgrenzen nach außen. Und ich glaube, die große Gefahr in unserer Zeit, die Social Media, verleitet uns dazu, viel zu viel rauszulassen. Und da verletzt es uns in der Seele. Passt auf. Abgrenzung nach außen und Öffnung nach innen. Ja, hier ist nur noch ein Mensch bei mir. Wir sind gerade bei David. David Serie, ja? Hier war David grottenschlecht. David hatte mehrere Frauen, größte Fehler, und er hat mit ihnen nichts geteilt. Als Jonathan stirbt, ihr wisst es wahrscheinlich, 2. Samuel 1, sagt David: Es tut mir so leid um dich, mein Bruder Jonathan. Sorry. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen als Frauenliebe. Hat überhaupt gar nichts mit Homosexualität zu tun. Es hat damit zu tun, dass hier im innersten Kreis keine Frau bei David war. Sein intimster Freund war Jonathan. Und der innerste Kreis war bei David leer. Mit katastrophaler Folge. Lest mal seine Geschichte, wie viele seine Kinder ihm Schwierigkeiten gemacht haben, weil er ihre Mütter nicht geliebt hat. Dann werden die Kinder rebellisch. Und nein, es hat nichts mit der damaligen Zeit zu tun. Wenn ihr die Geschichte von Samuel lest, seine Mutter war zunächst unfruchtbar. Ja, und sein Vater hatte auch 2 Frauen. Aber wie der Vater mit Samuels Mutter, mit der Hannah, reden kann, wie er ihr Herz erreicht, dann merkt ihr, da war eine echte Liebesbeziehung. Es war nicht die Zeit, es war David. Und dann kommen wir an den innersten Punkt. Wer ist hier? Also das Erste: Du musst hier sein. Du musst in deinem innersten Kern sein. Und ich kenne so viele Leute, wo ich den Eindruck habe, ihr seid nie wirklich bis zu euch selbst vorgedrungen. Aber es reicht nicht, wenn du hier bist. Wenn du dich klar und nüchtern im Innersten siehst. Und dann, um hier heil zu werden, um weiterzukommen, um uns zu verändern, müssen wir hier mit Jesus unterwegs sein. Ja? Jesus. Ich allein bei mir genügt nicht. Habt ihr gemerkt, dass diese Welt irgendwie kaputt ist? Dass wir kaputt sind, ich kaputt bin? Die Bibel nennt es die Sünde. Wir sind nicht heil. Wir sind nicht gut. Wir können uns nicht selbst weiterentwickeln. Es funktioniert nicht. Muskeln kannst du aufbauen, aber dein Herz kannst du nicht verändern. Und um hier weiterzukommen, musst du mit Jesus allein sein. Diese Intimität der Seele mit Jesus. Unendlich wichtig. Und hier war David meisterhaft. Deshalb, glaube ich, nennt die Bibel ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht hier. Hier war er absolut nicht nach dem Herzen Gottes. Aber hier im Innersten. Es fängt an, ich lese einfach mal ein paar Psalme. Wisst ihr, Psalme sind keine Theologie. Psalme sind die Seele, die rauskommt. Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken schon von Ferne. Ich gehe oder liege, du bist um mich und siehst alle meine Wege. Es siehe kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder führe ich gen Himmel, du bist da. Bettete ich mich bei den Toten, du bist auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und liebe am äußersten Meer, wird auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten und so weiter. Und dann sagt David: Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Hier ist der Punkt, wo ich mich mir selbst stellen muss, meiner Vergeblichkeit, meiner Schwäche, meiner Verdorbenheit. Hier. Das müssen wir immer wieder tun. Und das müssen wir in der Gegenwart Jesu tun. weil nur dann wird er unser Herz wirklich ehrlich durchleuchten. Haltest du dich für so ein ehrlich, anständiger Mensch? Ein guter Mensch? Dann bist du vermutlich nicht so oft hier unterwegs. Weil das vergeht ganz schnell, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Dann wird unser Herz durchleuchtet und wir werden ehrlich vor uns selbst. Und dann zählt man den ganzen Müll, der in uns ist, der in mir ist. Wir sprechen als Gottes Kinder zueinander, okay? Und wir sind uns bewusst, dass Jesus die Macht der Sünde über unserem Leben gebrochen hat. Ganz wichtig. Aber er hat die Sünde nicht mehr genommen. Wir sind durchaus noch immer zur Sünde in der Lage fähig. Oder, Roland?
Ja.
Wie viele Jahre bist du jetzt Christ?
37.
Kannst du noch sündigen? Sollte man vielleicht Doris fragen. Ja, die Fähigkeit, der Drang ist immer noch da. Die Sünde hat nicht mehr diese Macht. Aber wir können immer noch, wir sind immer noch nicht heil. Wir müssen immer noch wachsen, heil werden. Immer noch, oder? Irgendjemand, der meint, er wäre es immer. Und dazu brauchen wir Jesus. Und dazu brauchen wir die Ehrlichkeit vor Jesus. David, Psalm 6, Psalm 51 lese ich mal. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, tilge all meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David schreit nach Veränderung. Und viele Punkte hat er sie nie erlebt, aber in seinem Herz immer, immer wieder. Sogar nach Bathseba ist er umgekehrt. Da wird Janis demnächst drüber reden. Die Veränderung, sie kann nur stattfinden, wenn wir unser Herz aufmachen und Jesus da reinlassen. Okay? Wissen wir aber eigentlich alle. Hier ist der Punkt, wo wir aber auch ganz ehrlich werden dürfen. Wenn ihr die Psalme lest, die meisten Psalme von David fangen eigentlich mit Klage an. Ja, wenn wir jetzt an die Uschi denken, die Frau von Thorsten, der totgefahren wurde, was wird sie jetzt beten? Sie wird ihren Schmerz rausschreien müssen. Aber hier ist der Ort, wo man es müssen und können. Er heißt nicht für dich, es geht schief. Lass es raus, bei Jesus. David fängt oft so an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe, Psalm 22. Ja, und dann im Laufe des Psalms kriegt er die Kurve und er sieht, Gott ist doch da. Aber er fängt an mit seinem Schmerz. Und das ist ja gut so. Ihr wisst, die Psalme, 150 Stück, sie sind im Nachhinein eingeteilt worden in 5 Bücher. Entsprechend der 5 Bücher Mose. Und sind damit auch kanonisiert worden quasi. Und so im letzten Buch der Psalme, wo so die Jubelpsalme sind, die Wallfahrtspsalme, da findet er nicht so viel von David. David ist mehr am Anfang, da wo die Schmerzpsalme sind, wo er seinen Schmerz rausschreit. Da ist David richtig gut. Er kann auch jubeln. Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es kund der anderen. Und so weiter. Und natürlich, der Herr ist mein Hirte, wir werden nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, Werner, und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann kommt das finstere Tal und doch er schenkt mir voll ein, der Jubel wieder. Das ist David in Reinform. Kommen wir zu uns. Hier müssen wir sein. Hier ist unsere Kraft. Wir unterscheiden jetzt zwischen extrovertierte und introvertierte Menschen. Ja? Introvertiert, sagen wir uns, sind die Leute, die Kraft aus sich ziehen und extrovertierte, die sie aus Kontakt mit anderen ziehen. Das ist die menschliche Seite. Aber damit kommen wir nicht weit. Die wirkliche Kraftquelle liegt hier in der Begegnung mit Jesus. Egal ob intro oder extrovertiert, wir haben nur eine Chance. Jesus. unsere Beziehung zu Jesus. Jetzt muss ich was Unangenehmes sagen. Wie versteht ihr Christsein? Ich bin aufgewachsen, Christsein ist das richtige Glaube. Ja, ist auch richtig, aber es ist viel, viel zu wenig. Wir betonen hier eher, Christsein heißt eine Beziehung zu Gott haben. Ja, ist schon besser, aber immer noch viel zu wenig. Christsein ist uns, denke ich, bewusst, ist ja auch eine Ethik. Ich kann ja die Ethik leben und meine, ich wäre Christ. Aber ich kann auch nicht Christ sein, ohne diese Ethik von Jesus zu leben. Zum Beispiel die Sexualethik. Ich kann nicht Christ sein, ohne der Sexualethik von Jesus zu folgen. Aber Christ sein ist noch mehr. Christ sein ist auch ein Lebensstil. Und das, meine ich, haben wir als Christen noch gar nicht im Blick. Christ sein ist auch ein Lebensstil. Und ich kann, fürchte ich, Jesus nicht nachfolgen, ohne seinen Lebensstil zu teilen. Das haben wir noch gar nicht wirklich beleuchtet. Unser deutscher Lebensstil ist Urlaub. Meine Arbeitskollegen reden nur vom Urlaub. Urlaub ist das Wichtigste, möglichst dreimal im Jahr Urlaub. Und unsere Hoffnung liegt immer auf dem Urlaub. Ja, und dann kommen wir zurück und in der Regel 2 Wochen maximal ist der Urlaub eh verbraucht. Meistens schon auf dem Rückflug. Der Lebensstil von Jesus ist ein ganz anderer. Nicht dreimal im Jahr Urlaub, sondern 50 Mal im Jahr Sabbat. Jede Woche einen Tag Ruhe und Gott suchen. Janis hat letzten Sonntag gesagt, wir wollen keine Performance, wir wollen kein Ergebnis, wir wollen unseren Charakter verändern. Wir wollen Jesus ähnlich werden. Und wie geschieht das? Im Urlaub? Wisst ihr, meine Kinder haben immer gelacht, weil immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich so ein schönes Holzköfferle mit meiner Malsache gepackt. Weil im Urlaub habe ich Zeit. Früher habe ich viel gezeichnet und gemalt und dann gar nicht mehr. Und im Urlaub habe ich es immer mitgenommen. Und mitgenommen und heimgefahren und nie ausgepackt. Im Urlaub veränderst du dich nicht. Wenn du etwas entwickeln willst, dann musst du es im Alltag tun. Nicht dreimal im Jahr Urlaub, sondern 50 Mal im Jahr Sabbat. 50 Mal Ruhe mit Jesus. Begegnung mit Gott. Nicht hier im Gottesdienst, ein völlig falscher Ort. Sondern du und Jesus. 50 Mal im Jahr. Wie kann sowas aussehen? Erstens, du brauchst einen Ort und zweitens, du brauchst eine Zeit. Was für ein Ort ist gut? Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerle. Ist eine Möglichkeit. Als Isaak seine Frau trifft zum ersten Mal, ist er draußen auf dem Feld zum Beten. Also, wann macht man es am besten? Isaak war abends auf dem Feld unterwegs. Gott war im Garten Eden abends unterwegs. Jesus war nachts auf dem Berg zum Beten. Morgens in aller Früh aufs Feld gegangen. Also, eigentlich gerade egal. Der Ort ist egal, die Zeit ist egal. Wichtig ist, mach's. Wie kann sowas aussehen? Also, erstens müssen wir sagen, unser Leben ist nie ideal. Sind wir uns einig? Die Zeit haben wir eigentlich nie. Haben wir nicht! Also einer hat kleine Kinder, der andere einen anstrengenden Beruf, dann muss im Haus noch was gemacht werden. Wir werden nie die Ruhe finden, die wir uns wünschen. Wir haben sie einfach nicht. Mein Handicap ist meine Krankheit. Aber wir müssen die Nische nutzen, die Gott uns noch lässt. Die unser Leben, andersrum, die das Leben uns lässt. Ja, ich hab eine Nische. Ich fahre morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist wichtig. Im Auto kriege ich keine Ruhe. Ich habe das große Glück, ich kann fast komplett durch den Wald fahren. Und im Wald auf dem Fahrrad ist meine Zeit mit Jesus. Da komme ich zur Ruhe. Da kann ich einfach bei Jesus sein. Deswegen, ich will nicht Auto fahren. Das ist viel schneller, aber ich fahre lieber im Regen im Fahrrad. Ich brauche die Zeit mit Jesus. Und also ich daheim hinsitze und in aller Ruhe, ich kann es nicht. Ich habe morgens die Ruhe nicht. Ich muss es auf dem Fahrrad machen. Und abends muss ich dann da in die Maschine, an die Dialyse. Und das ist relativ früh, 7:30. Und meine Dialyse läuft nicht so gut. Ich muss immer so 15, 20 Minuten vor der Maschine stehen. Und dann stehe ich da wie der Idiot vor der Maschine und trittel rum und ärgere mich, bis mir gekommen ist. Das ist doch ein System, oder? Jeden Abend ärgere ich mich. Wenn ich doch eh schon hin und her tanzen muss, dann kann ich doch mit Gott tanzen. Und dann nehme ich mir meinen Laptop und höre gute Musik. Und die Viertelstunde, die ich eh da stehen muss, stehe ich mit Jesus. Und das dritte Element, mein Leber, ihr wisst doch, wie euer Leber aussieht. Ihr werdet für euch den Weg finden. Das dritte Element ist, ich habe meine Nächte mit Jesus. Das funktioniert so, dass ich mindestens einmal in der Woche irgendwann zwischen 2 und 4 mit fürchterlicher Kopfschmerze aufwache. Und dann muss der Kopf hoch. Dann kann ich nicht mehr liegen. Schrecklich, so eine Nacht mit Kopfschmerzen. Bis man irgendwann aufgegangen ist, bin ich eh wach. Und ich kann eh nicht schlafen, der Kopf muss oben bleiben. Und dann kann ich doch die Zeit mit Gott verbringen, oder? Das gelingt mir nicht immer, absolut nicht. Manchmal brauche ich auch eine Stunde. Aber wenn ich dann so weit bin, dass ich anfangen kann, Gott zu loben, dann wird meistens der Himmel wieder hell in mir. Ja, David hat seine Situation immer wieder vor Gott gebracht und er fängt oft an mit Klage. Aber er kriegt die Kurve. Also ich nachts um 2 mit Kopfschmerzen und verquollene Augen, ich darf nicht anfangen mit Klage. Dann schraube ich mich nach unten, das geht nicht. Ich fange an, Gott zu loben. Nicht, weil mir es danach ist, sondern weil ich will, dass es mir danach wird. Ja, wie es Richard vorhin gesagt hat. Wenn ich Gott lobe, es verändert etwas in mir. Und dann, das Kopf geht nicht weg, aber das Herz wird hell. Und wenn man anfängt, Gott zu loben, ich erlebe so, ich werde ruhig, meine Seele wird ruhig. Ich empfinde den Frieden Gottes. Und dann, wisst ihr, das Wichtigste ist nicht Bibel lesen. Das ist ganz wichtig, aber in den Augenblicken nicht. Nachts um 2 lese ich die Bibel. Und ich bete keinen Kalender durch, sondern es geht darum, einfach bei Jesus sein. Einfach bei Jesus sein. Und manchmal passiert gar nichts. Und manchmal redet Jesus zu mir. Manchmal. Janis hat mal erzählt, dass er sich 2 Gläser Whisky genommen hat und so einen Männerabend mit Jesus angefangen hat. Ja, super Idee. Muss kein Whisky sein, kann auch Kaffee sein. Jesus ist da ziemlich großzügig, was es denn bei dir angeht. Aber das Wichtigste ist, such du dir deine Möglichkeit, Jesus zu begegnen. Nicht kampfmäßig 10 Kapitel lesen, das ist was ganz anderes. Sondern einfach bei Jesus sein. Einatmen, ausatmen, Jesus. Meine Seele zu Jesus tragen. Und wisst ihr, das Wichtigste, glaube ich, ist die Regelmäßigkeit. Immer und immer wieder. Wir verändern uns, indem wir Jesus begegnen. Je öfter, desto mehr. Jede Woche Zeit nehmen, diese Begegnung mit Jesus. Nennt es, wie ihr wollt, Intimität der Seele, würde ich es nennen. Michael würde es eher Kontemplation nennen, wie der alte Kircheväter. Nennt es, wie ihr wollt, eure Männerzeit mit Jesus oder wie auch immer. Aber sucht diese Zeit mit Jesus. Und wenn dann solche Situationen kommen wie jetzt, dieser fürchterliche Unfall, wie überleben wir das? Nur wenn wir in unserer Seele sind, das Zuflucht finden bei Jesus. Wenn wir schon eine Übung haben, Jesus zu begegnen. Unsere Hoffnung ist nur Jesus. Unser Halt ist nur Jesus. Unsere Kraft, die Kraft, die uns durchs Leben trägt, ist nur in Jesus. Wir brauchen diese Zeit mit Jesus. Amen.